Wohnhaft bin ich in der Schweiz, obwohl ich viele Jahre in Deutschland gewohnt habe. Vordem waren wir ein Jahr in Holland gewesen. Dorthin waren wir 1954 mal aus Kanada gekommen. Ich bin also auf der Wanderschaft gewesen, wie meine Vorfahren. Die kommen aus Holland, Deutschland, Russland, USA, Kanada. Wichtig ist nicht, wo wir herkommen, sondern wo wir hingehen. Und das ist in meinem Leben geklärt worden, als ich 12 Jahre alt war, hinter einem Hühnerstall übrigens. Es macht nichts aus, wo es ist, ob in einem Keller wie diesem oder hinter einem Hühnerstall oder im Auto, wo immer auch. Überall ist Gott bereit, uns zu empfangen. Und das geschah bei mir eben, als ich ganz ernsthaft Gott suchte. Ich wusste, ich war verloren. Ich wusste, es war Nacht um mich her und ich wusste aber nicht, wie raus. Und dann ist mir aber Gott begegnet, als ich ihn anrief. Ich bin dann schon als Jugendlicher auf eine Bibelschule gegangen. Das war ein großes Vorrecht. Ich hatte einen großen Hunger nach Gottes Wort und war schon vorher zu Fuß die etwa 10 Meilen gelaufen. Das wären etwa 14, 15 Kilometer vielleicht oder mehr. Um dort auf Konferenzen das Wort zu hören. Dann später kam der Krieg und ich wurde eingezogen. Nach dem Krieg habe ich studiert, etwas über 4 Jahre. Und dann kam der Dienst in 2 Gemeinden, in der Evangelisation und so weiter. Und dann führte unser Weg uns nach, das heißt der Herr führte unseren Weg nach Holland. Dort haben wir ein Jahr gedient in Evangelisation und in einer Bibelschule haben wir mitgeholfen. Aber dann kam der Ruf nach Deutschland. Freunde aus Deutschland wollten, dass wir dort mithelfen möchten. Und so kamen wir nach Nürnberg und haben dort in der Gemeindearbeit und Missionstätigkeit mitgeholfen einige Jahre. Während dieser Zeit haben wir auch viel in Zeltmissionen geholfen. Und da begann schon der Kontakt mit Studenten. Es waren einige Studenten in der Gemeinde in Nürnberg, die haben dann eingeladen zu Diensten. Und das hat sich erweitert, dieser Dienst hat sich erweitert, zusammen mit der Studentenmission in Deutschland, sodass ich in verschiedenen Gegenden von Deutschland an Universitäten und Freizeiten Vorträge und so weiter zu halten hatte. Und dann kam die Bekanntschaft mit dem Bibelbund und dort bin ich dann eingestiegen. Das hat mich gefreut, diese Arbeit kennenzulernen, und über den Bibelbund lernte ich Dr. Külling kennen, der dabei war, eine Alternative zu den theologischen Fakultäten an den Universitäten zu gründen. Und dort bin ich dann eingestiegen im Kuratorium und dann ein Jahr später als Dozent für Dogmatik. Und dort war ich dann 10 Jahre an der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns dann entschlossen, zurück nach Kanada zu gehen für einige Jahre, besonders auch wegen unseres Sohnes, der schon lange umherirrte geistlich, auch geografisch oft, sehr oft viel unterwegs war, aber wir wollten uns seiner annehmen. Und obwohl wir das nicht die Freude hatten, vor unserer Rückkehr seine Rückkehr zum Herrn zu erleben, kam sie dann aber doch nach einigen Wochen, als wir dann wieder in der Schweiz waren. Das war eine sehr große Freude. So, das waren einige Worte über mich. Jetzt wollen wir über den Herrn hören. Und das ist das Wesentliche, dass er uns etwas zu sagen hat. Am Ende oder im letzten Buch der Bibel gibt es Im letzten Buch der Bibel gibt es einen Vers, ein Wort von unserem Herrn Jesus Christus selbst gesprochen. Mir ist einmal aufgefallen, dass das Evangelium natürlich nicht nur von Jesus Christus gesagt worden ist, sondern auch schon im Alten Testament war, aber das Ende des Evangeliums befindet sich eigentlich am Ende der Bibel. Dort sind einige sehr schöne Einladungen zu Jesus Christus. Nachdem die Heilige Schrift so viel von Jesus uns erzählt, kommt dann ganz konkret und in mehrfacher Weise die Einladung zu ihm. Eine Einladung lässt er selbst ergehen. Jesus selbst lädt ein. Und diese Einladung haben wir in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, in Kapitel 3, Vers 20. Da lesen wir, siehe, das heißt, merke auf, dies ist wichtig, ich habe mich vor die Tür gestellt und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm das Nachtmahl einnehmen und er wird es mit mir einnehmen. In Verbindung mit diesem Vers gibt es einige Aussagen, die ich zunächst Punkte, die ich zunächst abklären möchte, bevor ich einsteige in den Hauptgedanken dieses Verses, dass Jesus vor der Tür steht. Die Tatsache, dass hier von einer Tür die Rede ist, zeigt uns, dass an einen Raum gedacht wird, an ein Haus oder an eine Wohnung, in der jemand lebt. Und der hier angesprochen ist, wohnt nun in diesem Haus. Beziehungsweise sein Leben ist dieses Haus. Aber dieses Haus hat wie normalerweise ein Haus eine Tür, eine Öffnung. Wir Menschen sind wie Häuser oder Räume. Unser Leben ist wie ein Raum. Und wir können uns öffnen oder verschließen. Wir können uns isolieren. Oder wir können das Leben mit anderen teilen. Es ist nun so, dass wir als Menschen in zwei Richtungen hin tendieren. Unser Leben als Menschen umfasst diese zwei Aspekte. Einerseits sind wir Einzelpersonen. Und jeder von uns möchte ein Stück Privatleben haben. Einen Bereich, in dem er alleine ist. Es ist für uns unbequem, wenn Leute uns zu nahe kommen an gewissen Stellen. Und nur gewisse Personen dürfen uns näher kommen. Wir haben also einen Sinn, ein Gespür für das Alleinesein. Wir sind Individuen. Das gehört zu unserem Menschsein. Das ist normal und das ist gut. Aber wenn wir zu lange alleine sind, ganz alleine, dann finden wir es wieder unnormal. Das darf nicht zu lange sein. Das hat Gott schon ganz am Anfang der Bibel gesagt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibe. Und so hat er ihm einige Hilfen gegeben. Der Mensch ist als Sozialwesen geschaffen. Er soll und will sein Leben teilen mit anderen. Nun gibt es Menschen, die sind offener für andere als andere. Da gibt es Verschiedenheiten, da gibt es Unterschiede. Aber die Grundfrage ist, ob man sein Leben mit Gott teilen wird oder nicht. Ob Gott in diesem Leben Platz hat. Und da gibt es Menschen, die öffnen ihr Leben für Gott. Und es gibt andere, die verschließen ihr Leben für Gott. Also das ist das eine, das ich vorausschicken möchte. Unser Leben ist wie ein Raum und diesen Raum können wir alleine einnehmen oder mit anderen beziehungsweise mit Gott teilen. Nun heißt es in diesem Vers, dass jemand vor unserer Tür, vor dem Raum unseres Lebens steht. Der hat sich dort hingestellt, wie der Grundtext wohl andeutet. Er war nicht immer da. Wo er zuvor war, das ist nicht ganz klar. War er im Raum und ist er vor die Tür gestellt worden? In diesem Zusammenhang scheint das der Fall zu sein. Denn es handelt sich um einen Raum, einen geistlichen Raum einer christlichen Gemeinde, wo Jesus doch normalerweise wohnen müsste. Aber hier steht nun Jesus mit einmal vor der Tür und nicht im Raum. Aber andererseits gibt es das hier oft, dass Jesus noch nie im Leben war. Und er ist dann gekommen und hat sich nun vor die Tür gestellt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus vor der Tür steht. Er kommt von weit weg. Das werden wir bald wieder feiern. Wir stehen bereits in der Adventszeit. Und wir denken daran, dass Jesus den großen Abstand zwischen Himmel und Erde zurückgelegt hat und zu uns gekommen ist, zu uns Menschen. Es hat mich einmal interessiert zu erfahren aus der Heiligen Schrift, wie viel Kommen Jesu es gibt. Normalerweise sprechen wir von zwei. Wir sagen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und wir sagen, Jesus kommt wieder. Aber es ist nicht nur, dass Jesus gekommen ist und wiederkommt. Es gibt noch mehr Kommen als das. Zum Beispiel sagt der Apostel Petrus zu seinen Landsleuten in Apostelgeschichte Kapitel 3, dass Jesus gekommen sei zu Israel, zu diesen Israeliten. Jesus kommt nicht nur zu uns Menschen, einmal oder zweimal, sondern er kommt zu Einzelpersonen. Er ist nicht nur in diese Welt gekommen nach Palästina und hat dort gelebt und ist dort gestorben, sondern heute lebt er und heute macht er sich auf zu einzelnen Menschen und stellt sich dort vor die Tür eines Menschenlebens. Dankeschön. Nun erhebt sich die Frage, wer ist dieser, der sich vor die Tür stellt? Von Jesus haben wir wohl gehört, aber wer ist das? Er selbst stellt sich vor, am Anfang dieses kleinen Schreibens, denn es ist ein kleiner Brief, der an eine christliche Gemeinde geschrieben wurde. Und ganz zu Anfang dieses Briefes heißt es, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Erste der Schöpfung Gottes oder der Anfang der Schöpfung Gottes. Dieses sagt der Amen. Gestern lernte ich einen Mann kennen, der einen seltsamen Namen hat. Er ist Türke und gab mir seinen türkischen Namen. Der erste Name, der war bekannt, der war aus der Bibel, Ilias oder Elias. Aber der zweite Name, sagt er, der würde Mittelmeer bedeuten. Das wäre also das türkische Wort für Mittelmeer. Nun, es gibt verschiedene Namen, wie Kupferschmied und noch andere, aber Mittelmeer, diesen Namen hatte ich noch nicht gehört. Es gibt seltsame Namen und hier ist jemand, der heißt Amen. Nun, dann könnten Sie sagen, das ist nun der letzte Typ, nicht wahr? Amen sagt man am Schluss einer Rede. Ja? Also das ist das Ende, das ist der Punkt. In der Tat, Jesus ist der Letzte, aber auch der Erste. Er ist beides. Aber in diesem Fall geht es weder um das Erste oder das Letzte. Das Wort Amen ist ein aramäisches Wort. Aramäisch ist ein Dialekt oder eine Sprache, stark verwandt mit dem Hebräischen. Und Amen bedeutet wahrlich. Im Grundtext steht zum Beispiel, auch im Griechischen, wenn bei uns steht wahrlich, wahrlich, ich sage euch und so weiter, dann steht dort Amen, Amen. Das heißt, es wird das Aramäische griechisch geschrieben, das steht dort und das bedeutet wahrlich, wahrlich. Wenn Paulus sagt, die Gemeindeglieder, die Christen in der Gemeinde in Korinth möchten so deutlich sprechen, dass andere Christen Amen sagen können, dann meint er, dass sie wahrlich sagen könnten. Das heißt, dass sie Ja zu diesem Gebet sagen könnten. Wahrlich, damit stimme ich überein. Das möchte auch mein Gebet sein. Und diesen Namen legt Jesus sich zu. Er sagt, er heißt wahrlich. In welchem Sinne heißt er wahrlich? In welchem Sinne heißt er Amen? Ich meine, da könnte uns Paulus die Antwort geben. Er hat einmal in einem Schreiben an die korinthische Gemeinde gesagt, Jesus Christus sei der Amen oder das Amen, die Unterstreichung der Verheißungen Gottes. Gott hatte viele Verheißungen gegeben. Die begannen schon auf der dritten Seite der Bibel, im dritten Kapitel. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihm die Ferse zertreten. Eine Verheißung auf einen kommenden Retter, der den Feind der Menschheit überwinden sollte und die Menschen retten sollte aus ihrer Not. Und es gab noch mehr Verheißungen, allerlei Verheißungen. Wie er aussehen sollte, was für eine Rolle er spielen sollte hier auf Erden, wo er geboren werden sollte, nämlich in Bethlehem, das stand schon im Alten Bund oder im Alten Testament, was für eine Mutter er haben sollte, dass er keinen Vater haben würde, einen irdischen Vater, Entschuldigung. Das stand schon alles als Verheißung, als Prophezeiung da. Und als er dann kam, dann hat Jesus diese Prophezeiungen wortwörtlich erfüllt. Sodass sein Leben, sein Dasein, sein Vorhandensein, seine Existenz in Palästina ein Leben des Amen war zu den Aussagen Gottes im Alten Testament, zu diesen Aussagen durch die Propheten. Jesu Leben war der Beweis dafür, dass Gott die Wahrheit gesagt hatte. Jesu Leben hieß wahrlich. Sein ganzes Leben sagte wahrlich, Gott hat die Wahrheit gesprochen. Wo Jesus hinkommt, da kommt die Wahrheit hin. Er sagte selbst, ich bin die Wahrheit. Oder wie jemand gesagt hat, ich bin die Wirklichkeit. Der große Philosoph und Wissenschaftler, katholischer Überzeugung, aber evangelischen Herzens, aus dem, ja, könnte 17. Jahrhundert sein, aus Frankreich, Pascal, sagt, Jesus Christus ist die letzte Wahrheit. Über ihn bekommt die Wissenschaft, alles was da ist, Bedeutung. Das hat er erkannt. Alles seiner Bedeutung nach ist zurückzuführen auf Jesus Christus. Er ist der große Amen. Der, der wahrlich heißt. Er bezeugt, dass Gott ein Rettergott ist, der Menschen retten will. Denn dazu kam Jesus. Dazu hat er die Verheißung erfüllt. Aber es heißt hier noch mehr. Dieses sagt der Amen, als wollte Jesus hier verdeutlichen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Also ein zweifacher Zeuge. Ein treuer Zeuge und ein wahrhaftiger Zeuge. In welchem Sinne war Jesus ein treuer Zeuge? Jesus war ein treuer Zeuge, weil er als Zeuge treu blieb. Das griechische Wort, das hier mit dem deutschen Wort Zeuge übersetzt wird, ist ein Wort, das auch für Märtyrer gebraucht wird. Ein Märtyrer ist ein Blutzeuge, der bereit ist, sein Leben zu lassen für die Wahrheit, von der er überzeugt ist. Jesus hatte eine Botschaft. Er war von Gott gesandt in die Welt mit einer Botschaft der Rettung. Des Menschensohn, sagt er, ist gekommen zu suchen und zu retten das Verlorene. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dazu kam Jesus. Und für diese Wahrheit hat er sich eingesetzt. Und für diese Botschaft ist er gestorben. Er hat sein Leben gelassen. Er blieb dieser Botschaft, dieses Retterwillens seines Vaters treu. Er war ein bis in den Tod treuer Zeuge seines Vaters. Wobei mir einfällt, dass man nicht erst bei der Liebe bei Jesus beginnen muss und schon gar nicht bei Maria. Denn niemand liebt so wie Gott selbst, ob es der Sohn ist oder der Vater. Und sollte man auch keinen Unterschied machen zwischen dem Vater und dem Sohn. Eine junge Frau, die zum Glauben gekommen war und noch sehr wackelig auf den Beinen war, den geistlichen Beinen, der durfte meine Frau helfen. Und dann ist erstaunlich, was für Fragen da aufkommen. Sie hatte nicht viel Ahnung vom christlichen Glauben, von der Bibel. Und dann wollte sie auch wissen, zu wem man betet und wie das nun so ist. Da hat sie schon herausbekommen, man kann zu Jesus oder dem Vater von Jesus beten. Aber dann wusste sie nicht genau, wie oft zu wem. Denn wenn sie zu oft zum Vater beten würden, dann könnte Jesus eifersüchtig werden und umgekehrt. Ja. Jetzt wollte sie das Gleichgewicht im Himmel bewahren. Ja. Nun, das wird auch ohne sie bewahrt bleiben. Da braucht sie keine Angst zu haben. Weder der Sohn noch der Vater ist da eifersüchtig auf den anderen. Der eine schickt den anderen in die Welt und beide lieben uns. Gott war bereit, seinen Sohn aufzugeben für uns und auch er hat am Kreuz gelitten und Jesus selbst war bereit, sein Leben für uns zu lassen, aus Liebe. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und der Sohn hat uns geliebt, dass er sein Leben gab. Wie der Hirt seine Schafe liebt. Er ist der treue Zeuge. Und dann ist er der wahrhaftige Zeuge. Und da scheint mir, will Jesus einen Schritt weitergehen. Denn sein Zeugnis hat nicht nur zum Thema, was der Vater ihm aufgetragen hat an Botschaft. Er sagte, was ich euch sage, das hat Gott mir gesagt, dass ich es mitteilen sollte. Seine Botschaft kam vom Vater. Aber jetzt, wo er dieses sagt, ist er bereits gen Himmel gefahren und ist dem Johannes, einem seiner Jünger, erschienen. Und dieses Wort hier stammt aus dieser Vision. Und da sagt Jesus, schreibe der Gemeinde dort in der Stadt Laodikea. Da ist meine Gemeinde und du sollst ihr einen kurzen Brief schreiben von mir. Und jetzt kommt Diktat. Und Jesus diktiert dem Johannes einen Brief, den er per Post oder wie immer auch, dorthin schicken soll. Jesus hat der Gemeinde etwas zu sagen. Und dann sagt Jesus, was er dort gefunden hat und was er nicht gefunden hat. Mit anderen Worten, Jesus sieht in die Gemeinde in Laodikea hinein. Und in diesem Wort, in diesem kurzen Brief, legt er Zeugnis ab von dem, was er dort erlebt hat in der Gemeinde. Und das will er jetzt, dass Johannes der Gemeinde das mitteilt, was er gesehen hat und wovon er Zeuge ist. Jesus kann sagen, ich bin Zeuge davon, dass ihr sehr tätig seid, aber das haut nicht viel sehr hin, was ihr da macht. Die Laodikeer, die hatten Schwierigkeiten als Bürger ihrer Stadt. Man kann sagen, Laodikea war eine Rentnerstadt. Das heißt, dort haben die Leute sich im Alter niedergelassen und haben ihren Lebensabend verbracht. Die Stadt war ziemlich wohlhabend, kann man verstehen. Da haben die Leute wohl ihr Geld hingebracht. Aber es hatte einen großen Nachteil geografisch in dieser Stadt. Sie hatten kein Wasser, keinen Brunnen. Jetzt mussten sie sich Wasser irgendwo herholen. Dann haben sie überlegt, da in der Gegend, da sind doch heiße Quellen. Da könnten wir uns heißes Wasser herholen und auf der anderen Seite, da ist eine kalte Quelle. Da könnten wir uns irgendwie Wasser herholen. Ganz früher musste das wahrscheinlich transportiert werden mit Wagen. Aber dann haben sie sich überlegt, wie sie eine Leitung bauen könnten. Und wir kennen noch einige von diesen aus der Zeit der Römer. Und so haben sie auch Leitungen gebaut von beiden Quellen. Auf der einen Seite war die heiße Quelle, auf der anderen Seite war die kalte Quelle. Kaltes, schönes, kaltes Wasser. Dann haben sie die zwei Leitungen gebaut und das Wasser kam. Aber als das Wasser in Laodikea ankam, war kein Unterschied in der Temperatur zwischen dem Wasser, das von Osten kam oder von Westen kam, beziehungsweise wo immer es herkam. Ne? Es war beides zum Ausspucken lauwarm. Das wusste Jesus und konnte das sehr schön als Beispiel gebrauchen. Jetzt schaut einmal, so wie euch das Wasser so widerlich ist, ihr müsst es natürlich gebrauchen, es ist nur einmal da, aber so seid ihr mir widerlich. Ich könnte euch geradezu ausspucken, ihr Laodikeer. Aber ich liebe euch dennoch. Ich bin nicht auf euch angewiesen, wie ihr auf das Wasser angewiesen seid. Ich könnte euch fahren lassen. Aber ich liebe euch. Ich möchte euch gern haben. Ich möchte euch bei mir haben. Ich möchte bei euch wohnen. Ich möchte bei euch zu Hause sein. Lasst mich doch rein. Ich stehe vor der Tür. Dieser wahrhaftige Zeuge, der die Wahrheit nicht nur über Gott, sondern auch über Laodikea weiß und ein wahres Zeugnis davon ablegt, der steht jetzt vor der Tür. Das wollen wir nun in den weiteren Augenblicken ein wenig anwenden. Stellen Sie sich einmal vor, Jesus vor der Tür. Welch eine Tragik. Wenn man nun weiß, wer Jesus ist, der Gottessohn, der große Helfer, und dieser steht vor der Tür, dann entbehrt die Gemeinde doch eine ganze Menge. Warum ist das eine so große Tragik, dass Jesus in Laodikea vor der Tür steht? Warum würde das so eine große Tragik sein, wenn Jesus bei ihnen vor der Tür stünde? Vielleicht ist es auch der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei einem jeden von ihnen bestellt ist. Die Frage erhebt sich, ob Jesus im Leben wohnt, in ihrem Lebensraum, oder ob er außerhalb von ihrem Leben wohnt. Ob er bei ihnen gleichsam vor die Tür gestellt ist. Das wäre natürlich sehr tragisch. Warum? Weil Jesus Gott ist und Gott ist unser Schöpfer und Herr. Jesus selbst sagt hier, ich bin der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus hat die Welt geschaffen. Gott hat die Welt durch Jesus geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und was Gott geschaffen hat, darüber darf er wohl verfügen. Das hat er nämlich nicht im Auftrag eines Höheren getan. Er war der Erste, der überhaupt an so etwas dachte, an eine Schöpfung. Damals gab es nichts anderes. Es gab nur die drei Ewigen in der Gottheit. Und die waren ewiglich da gewesen. Und die langweilten sich nicht miteinander. Die hatten ewige Flitterwochen gehabt. Die waren ganz selig miteinander. Die brauchten keinen Menschen. Die waren gar nicht angewiesen auf menschliche Gemeinschaft. Die waren gar nicht angewiesen auf eine schöne, bergige Natur. Die hatten alles, was sie brauchten, unter sich. Aber da dachte Gott, er möchte eine Schöpfung schaffen. Das hat er getan. Das hat er zu dritt getan. Alle drei waren dabei, auch Jesus. Jesus ist der, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Alles, was entstanden ist. Weil er mein Schöpfer ist, darf er über mich verfügen. Aber wenn er nicht in meinem Leben zu Hause sein kann, sondern in meinem Leben steht er außerhalb, dann ist das tragisch. Dann habe ich Schuld. Dann ist etwas nicht in Ordnung zwischen mir und dem Schöpfer. Warum ist in unserem Leben Schuld? Die Bibel macht klar, dass bei einem jeden von uns so etwas vorhanden ist. Die Psychologie weiß von dem universalen Phänomen der Schuldempfindungen. Manchmal sind sie zu Recht da, manchmal sind sie zu Unrecht da. Aber jeder Mensch kennt das Phänomen Schuldgefühl. Das ist etwas Allgemeines. Die Bibel sagt uns, dass jeder von uns zu Recht Schuldgefühle haben sollte. Wir haben Schuld. Woran haben wir Schuld? Wodurch? Im Alten Testament gibt es Gebote. 10, die das ganze Leben umfassen. Das ganze Leben. Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht mit einem dieser 10 Gebote angesprochen wäre. Dort gibt es 2 Arten von Geboten. Du sollst und du sollst nicht. In diesem schönen Lied, das eben gesungen wurde, wurde die Frage gestellt, meinst du, was du da machst, das genügt? Wir haben einiges gemacht, was Gott sagte, du sollst, aber einiges nicht. Wir haben versäumt, einiges zu tun. Wir sind einigem nicht nachgekommen. Und mir scheint, es gibt an 2 Stellen wesentliche Punkte, wo wir nicht nachgekommen sind. Übrigens, das griechische Wort für Sünde, das im Deutschen mit Sünde übersetzt wird, bedeutet daneben schießen, daneben treffen. Sie haben eine Zielscheibe und Sie möchten in die Mitte treffen und dann hauen Sie nicht mal auf die Scheibe, sondern da irgendwo links. So geht es mit uns. Wir sollten das tun, was Gott sagt, dahin treffen. Du sollst dahin. Wir sollten einem Maßstab entsprechen. Das tun wir nicht. Besonders an 2 Stellen. Paulus sagt einmal in Römer Kapitel 1, dass das Heidentum dort begann, wo Menschen aufhörten zu danken. Darf ich einmal Ihnen eine Frage stellen, die dürfen Sie für sich beantworten. Wann haben Sie einmal das letzte Mal zu Gott Dankeschön gesagt? Man sagt von einem Atheisten, der schlimmste Punkt einer Verlegenheit oder wo er am verlegensten wäre, das wäre der Punkt oder der Zeitpunkt, wo er sehr großen Dank verspürt, aber es gibt keinen, dem er danken könnte. Denn es gibt keinen Gott für ihn, ne? Aber er empfindet so sehr Dankbarkeit und jetzt kann er nicht danken. Das ist natürlich eine Verlegenheitssituation. Haben Sie schon einmal, vielleicht sind Sie nicht Atheist, aber haben Sie wie ein Atheist gelebt? Oder kennen Sie nicht einmal diese Verlegenheit, nicht danken zu dürfen oder zu können? Sind wir dankbar für unsere Mahlzeiten? Es gibt viele Menschen, die denken nicht daran, vor dem Essen, sich Rechenschaft darüber zu geben, wo das herkam. Es gibt dann einige, die machen das Problem sehr einfach. Das kommt aus der Küche oder es kam vorher aus dem Laden und vorher daher und so weiter. Und vor dem? Ja. Warum aufhören zu fragen, woher? Und vor dem, wo kam es dann her? Ja, wie? Woher? Wollen Sie am Horizont dieser Welt aufhören? Darf es nichts geben über den Horizont hinaus? Warum nicht? Wenn Sie innerhalb des Horizontes bleiben, Sie haben ein geschlossenes Weltsystem, dann natürlich werden Sie die Antwort nicht finden. Dann brauchen Sie sich dankbar zu sein. Dann ist alles, alle Quelle innerhalb des Horizonts, diesseits des Horizonts. Aber wenn Sie Gottes Existenz gestatten, wenn Sie meinen, es gäbe einen Gott, dann werden Sie wohl zugeben müssen, dass einiges in dieser Welt, wenn nicht alles, doch jenseits des Horizontes herrührt. Und wenn das der Fall ist und ich genieße das, dann bin ich Dank schuldig. Habe ich schon einmal für meine Arbeitsstelle gedankt? Wir trafen einen Christen, ich glaube es war im Raum Basel, dem war noch nicht eingefallen, für seine Arbeitsstelle zu danken. Das nahm uns Wunder. Er war dann bereit, wohl für seine Arbeitsstelle zu danken. Aber ich glaube, seit einigen Jahren dürfte es klar sein, dass unsere Arbeitsstellen nicht selbstverständlich sind. Gott kann uns Arbeit geben und Gott kann uns die Arbeit wegnehmen. Gott kann unseren Lebensraum einschränken. Paulus spricht einmal vor philosophisch gesonnenen Leuten in Athen vor vielen Jahren. Und dann sagt er, warum Gott Grenzen ziehen lässt durch Länder. Oder anders gesagt, warum es überhaupt Grenzen in unserem Leben gibt. Warum es Stoppschilder in unserem Leben gibt. Sackgassen. Begrenzungen, Lebensraumbegrenzungen. Warum gibt es diese Grenzen in unserem Leben? Damit wir Gott suchen, sagt Paulus. Deshalb. Wir sollten dankbar sein, wenn Gott uns das Leben gibt. Die zweite Stelle, an der wir schuldig sind, an der wir versäumt haben und sehr viel versäumt haben, ist dort, wo wir nicht geliebt haben. Das erste Gebot ist das umfassendste. Da heißt es, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Ich meine, manchmal müssen wir zugeben, wir hätten nicht einmal mit einem halben Herzen Gott geliebt. Welches Maß unserer Zeit wird denn überhaupt Gott gewidmet? Wie oft denken wir an Gott? Wie oft kommt es vor im Lauf eines Tages, dass wir an Gott denken? Weiter, wie oft kommt es vor, dass wir mit ihm sprechen? Oder kommt er nicht als Gesprächspartner in Betracht? Steht er vor der Tür? Steht er draußen, was das Gespräch betrifft, was das Denken betrifft, was unsere Liebe betrifft? Ist er Gegenstand unserer Liebe? Bedeutet uns Gott wirklich etwas? David sagt einmal im Alten Testament, er schreibt ein Gedicht. Und in der ersten Zeile sagt er, ich bin verliebt. Mit wem denn? Mit Gott. Denn er hat meine Stimme gehört, als ich in der Not war. Ich bin in Gott verliebt, sagt er. Kennen Sie das? Gott ist wirklich jemand, den man lieben kann. nicht eine Sache? Eine Maschine, ein alter Vater mit einem langen Bart, der desinteressiert wäre an unserem Ergehen? Nein, er ist ein Lebewesen, ein lebendiges Wesen, das uns geschaffen hat und großes Interesse an unserem Wohlergehen hat. Aber wir haben versäumt, ihm zu danken und ihn zu lieben. Wir sind da schuldig geworden. Er steht vor unserer Lebenstür allzu oft. Aber wir sind auch auf eine andere Art und Weise schuldig geworden. Es gibt nicht nur viel Versäumnis, es gibt aber auch viel Übertretung. Denn Gott hat nicht nur gesagt, du sollst, sondern du sollst nicht. Und dann sind wir über Grenzen hinausgetreten und haben übertreten. Das wollen wir heute nicht mehr hören. Dass es Gebiete gäbe, wo wir nicht hin dürften. Aber solche Gebiete gibt es. Nicht, weil Gott willkürlich wäre oder jemand, der nicht Freude hätte am Leben, sondern weil er mehr weiß als wir, weil er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, dass es gut ist, ein Stück Privatleben zu haben. Und deshalb sagt er dem anderen, passen Sie auf, dass Sie diesen Menschen nicht zu nahe kommen. Seine Frau, das interessiert sie überhaupt nicht. Sein Hab und Gut, das hat seine Grenzen, da hast du nichts zu suchen. Jeder von uns wird als Individuum respektiert. Gott weiß genau, wie er uns geschaffen hat. Er weiß genau, in welchem Maße wir Individuen sind und nicht geschädigt sein dürfen. Aber da sind wir schuldig geworden aneinander. Auf der anderen Seite haben wir einander auch nicht genügend wahrgenommen. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir haben einander liegen gelassen. Wir sind nicht barmherzig gewesen miteinander. Wir haben uns verschuldet am Nächsten. Wir haben oft den Ruf eines anderen geschädigt. Wir haben oft ihm etwas vorenthalten, was ihm zukäme. Weil er ärmer ist, nicht aus Selbstverschuldung. Da haben wir gestohlen. Wir genießen Dinge sehr oft, die nicht unser Eigentum sind. Wir haben sehr viel zu Hause, befürchte ich oft, das uns eigentlich nicht gehört. Und wie viel in der Geldtasche, im Portemonnaie? Wir genießen es. Gehört es uns wirklich? Haben wir gestohlen oder nicht? Haben wir einen Ruf geschädigt? Haben wir gemordet? Vielleicht nicht Blut vergossen, aber Seelenblut vielleicht. Jemanden verletzt, ihm einen Dolch gegeben in seine Gefühle. Verletzende Worte und so weiter. Es gibt so viel Risse, die durch das Leben gehen, wo wir selbst daran Schuld haben. Wir sind schuldig geworden an Mitmenschen und somit auch am lebendigen Gott. Das heißt, wir sind nicht allen Geboten nachgekommen. Und jetzt fragt sich wieder, Frage lässt sich stellen, die wir im Lied hörten. Meinen Sie, das genügt, dass Sie etwas getan haben und dass Sie etwas nicht getan haben? Etwas, weil du sollst und nicht alles, weil du sollst nicht. Hören Sie, was Gottes Wort sagt. Ein Fluch kommt über den, der nicht immer bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Jakobus sagt es anders. Wer das ganze Gesetz hält und an einem schuldig wird, einmal, es genügt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. So heilig ist Gott. Verwechseln Sie bitte nicht Heiligkeit mit Unbarmherzigkeit. Denken Sie genau. Sonst haben Sie keine Basis für Gesellschaftsleben, wenn Sie verquicken Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Die zwei dürfen nie auf einen Nenner gebracht werden. Sonst haben Sie keine Basis. Sonst haben Sie kein Recht mehr zu murren. Warum nicht? Weil es nichts ausmacht, wie es ist. Verstehen Sie das? Wenn Gerechtigkeit dasselbe ist wie Ungerechtigkeit, dann dürfen Sie nicht murren. Aber wenn Sie nicht murren wollen und Sie wollen festhalten, dann müssen Sie aber einen absoluten Maßstab haben. Sie müssen dann keine Qualifikation machen. Dann müssen Sie genau sein. Dann müssen Sie keine Ausnahmen machen. Und das ist Gott. Gott ist genau, Gott ist heilig. Aber nicht nur unsere Schuld ist unsere Not. Unsere Not ist noch größer als unsere Schuld. Wenn es hier heißt, Jesus steht vor der Tür und das ist tragisch, dann nicht nur, weil wir gegen unseren Schöpfer uns aufgelehnt hätten und seinen Vorschriften nicht nachgekommen wären, sondern weil Gott mehr ist denn Herr. Wenn Gott Schöpfer ist, dann ist er nicht nur jemand, dem gegenüber wir uns zu verantworten hätten, sondern Gott ist als Schöpfer Hirt. Dann ist nicht alles gesagt mit dem Satz, jetzt gehört dieses ihm und er darf damit umgehen, wie er will. Sondern, wenn wir einen so guten Schöpfer haben wie unseren Gott, dann achtet er das von ihm Geschaffene. Er verachtet es nicht, sonst würde er sich selbst verachten. Gott hat eine wertvolle Schöpfung geschaffen. Und diese wertvolle Schöpfung unterhält er. Gott ist ein Hirt seiner Schöpfung. Er geht liebevoll vor mit seiner Schöpfung. Vielleicht wussten Sie das nicht. Vielleicht meinen Sie, warum gibt es denn so viel Not? Schieben Sie das nicht Gott zu, das kommt nicht auf sein Konto. Es gibt noch andere Wesen außer Gott, die auch Verantwortung hätten. Gott ist nur gut. Nur. Gott ist nur gut. Und Gott ist ein guter Hirt. Ein guter Hirt seiner Schöpfung. Und er versorgt sie. David, der junge Hirtensänger, hatte das erkannt. Er schreibt in einem sehr bekannten Lied von ihm, der Herr, Jahwe, ist mein Hirt. Ich kenne keinen Mangel. Ich habe alles, was ich brauche. Alle meine Bedürfnisse sind gedeckt. Bei ihm habe ich es gut wie ein Schaf mit meinem guten Hirten. Und er wusste, wovon er sprach. Gott ist reich. Aber wissen Sie, wenn Sie diesen großen Hirten, und Jesus sagt, ich bin es, ich bin dieser gute Hirt, wenn Sie den vor die Tür stellen, dann sind Sie arm. Wenn Sie auf diesen großen Versorger verzichten, dann sind Sie oh so arm. Die Bibel spricht einmal davon, dass Menschen ohne Jesus, ohne Gott sind. Stellen Sie sich das einmal vor, ohne Gott. Können wir uns das leisten? Wir sind arm und deshalb ist es so tragisch, wenn Jesus vor der Tür steht. Jesus bietet Erfüllung an. Er sagt, lassen Sie mich doch reinkommen. Ich möchte einen Tisch decken für euch. Ich möchte das Nachtmahl vorbereiten. Ich lade dich ein, mit mir zu essen. Jesus bietet Erfüllung an. Ich möchte mit dir das Nachtmahl einnehmen. Wessen Nachtmahl? Mein Nachtmahl. Ich möchte mit dir das Nachtmahl einnehmen. Das heißt, ich lade dich ein, mein Abendessen mit mir zu teilen. Und wissen Sie, Jesus hat genug zu essen. Wenn Sie zu seinem Tisch eingeladen sind, da können Sie vergewissert sein, da gibt's genug. Und dann sagt er, und er mit mir. Das heißt, er will sicher machen, dass dieser Eingeladene genug hat. Er bietet vollkommene Erfüllung an. Aber wenn sie da nicht dabei sind, dann sind sie arm. Er lädt sie zu einem gedeckten Tisch ein und sie verzichten darauf, wenn sie ihn vor die Tür gestellt haben. Und dann sind sie bitterarm. Was sie da haben, das sind Krümlein. Das ist nichts. Das ist bitter. Und ich glaube, auf die Dauer merkt man es, dass die Güter, die Vergnügungen dieses Lebens zwischen den Fingern zerrinnen. Ich muss immer wieder nachdenken daran, ich werde jetzt älter, ich muss immer wieder daran denken, eines Tages bin ich nicht mehr da. Mein Großvater ist nicht mehr da, die habe ich gekannt. Auf dem Schoß meines Vaters habe ich ihn singen gehört. Der Herr hat viel für mich getan, ich werde ihn immer lieben. Heute ist er nicht mehr da. Meine Eltern sind nicht mehr da. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt bin ich an der Reihe. Und eines Tages wird man mich zu Grabe tragen. Dann bin ich nicht mehr da. Ich habe immer noch die jungen Leute vor Augen. Ganz jung waren sie nicht, aber sie standen in der Blüte ihres Lebens. Es war in Monte Carlo. Vor einem Luxushotel. Sie kommen an mit einem schönen Sportwagen. Steigen aus, charmante Leute, gehen ins Hotel, natürlich jemand anders steigt ins Auto und fährt es in die Garage. Leute, die sich leisten können. Ob sie heute noch leben? In dem Moment genossen sie das Leben. Waren sie am nächsten Tag noch da? Sind sie heute noch da? Sind Sie heute älter geworden? Wie sieht die Dame heute aus in ihrem Gesicht? Eines Tages werden Sie in der Erde sein. Und dann? Wie viel Wert hat dieser Abend im Hotel? Das Leben ist nicht ewig. Es zerrinnt. Und wenn wir nicht Jesus haben mit ewigen Freuden, dann sind wir arm. Wirklich arm. Aber es gibt noch eine andere Seite zu diesem Thema. Wenn Jesus vor der Tür steht, dann ist das nicht nur Tragik. Dann ist es eine Gelegenheit. Jesus vor der Tür, welche eine Gelegenheit. Er ist nicht weit weg. Er ist gekommen. Und jetzt ist er da, er ist nahe. Welch eine Gelegenheit. Er ist nicht nur nahe gekommen, er klopft an, er meldet sich, er möchte rein. Wie klopft er an? Nicht mit seiner Hand, manchmal glaube ich schon. Manchmal klopft er etwas fester, nicht wahr? Haben Sie schon verspürt? Bei jenem Unfall? Als sie merkten, es kam doch sehr stark ran an ihr Leben, da hat Gott doch mit einer festen Hand geklopft. Vielleicht aber auch mit einer sanften Hand, vielleicht nur so ganz leise in Liebe. Aber letztlich klopft Jesus nicht mit der Hand so sehr als mit seiner Stimme. Denn es heißt in diesem Vers, siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört. Sehen Sie? Er klopft mit seiner Stimme. Wissen Sie, wie Fledermäuse ihren Weg durch die Dunkelheit finden? Die haben ja keine Augen, die sind blind, ja? Wohnen in Höhlen. Wie kommen sie da zurecht? Wenn es da Splitter gibt, die so, scharfe Felsbrocken, da kommen die gar nicht ran. Die verletzen sich nicht so. Sie wissen auch genau, wo die Öffnung zur Höhle ist, wo Sie rein müssen. Sie können nichts sehen. Wie machen die das? Mit ihrer Stimme. Piep, piep, piep. Und das gibt Wellen. Ja? Und das kommt zurück, wenn da Widerstand ist. Und wenn kein Widerstand ist, da ist Öffnung. Da geht's weiter. Mit ihrer Stimme klopfen sie. Und Jesus klopft mit seiner Stimme, mit seinem Ruf. Ich habe mich vor die Tür gestellt, ich bin da. Wissen Sie, die Tür hat keinen Griff an der Außenseite. Die müssen Sie aufmachen. Sie ist verschlossen. Normalerweise ist die Tür verschlossen. Normalerweise möchten wir nicht, dass jemand da reinkommt und unsere Privatsphäre stört. Wir empfinden normalerweise Jesus als Störfaktor. Aber Jesus ist Helfer, Retter, nicht Spielverderber. Er will eigentlich anfangen, mit uns zu spielen, das Leben zu genießen. Ja, mit Jesus können Sie spielen, das heißt, wirklich das Leben genießen. Jesus ist ein Helfer und er bietet seine Hilfe an. Er bietet Gemeinschaft an, die brauchen wir. Wir sollen nicht alleine sein. Wie viele Menschen haben so viel Gesellschaft, aber sind doch so alleine, das merken Sie. Ob es auf dem Sportplatz ist, auf dem Tanzplatz, wo immer auch. Viel Gesellschaft, viel Freude anscheinend. Und das Herz doch so unerklärlich leer. Fragen Sie mal die großen Namen. Und Sie sprechen von Glück. Aber diese Momente sind doch so kurz. Die Zeit vor der Kamera, paar Sekunden. Und dann fragen Sie einmal diese Leute. Zurück ins Hotel, man wirft sich ins Bett. Alles eitel, alles leer, nichts. Da kommt man vielleicht nochmal dran, aber man wird älter. Und was dann? Da wird man ausgetauscht für einen neuen Star. Aber Jesus bringt bleibende Freude. Ich weiß, was ich sage. Ich kenne das. Jeden Tag. Ich bin so, wissen Sie, ich bin so, sagt man unbändig, froh. Immer wieder stelle ich fest, Jesus ist da. Es geht nicht immer, wie ich möchte. Aber inzwischen, bin ich etwas älter geworden, habe gelernt, so wie er mich führt, so ist doch wirklich besser. Es ist immer der bessere Weg. Jesus bietet Vergebung an, denn wir haben Schuld. Und er kann vergeben. Warum? Weil er selbst alle unsere Schuld getragen hat. Hören Sie einmal folgende Geschichte. Eine seltsame Geschichte soll sich irgendwo im wilden Kurdistan einmal ereignet haben. Dort herrschte seinerzeit die Sitte der Blutrache. Da hat ein Mann einen anderen im Streit erschlagen. Sofort machte sich der Mörder auf die Flucht in die einsamen Berge. Er wusste, dass von nun an der Sohn des Erschlagenen hinter ihm her sein werde. Er wusste, dass die Bluträcher nicht ruhen, bis die Rache vollzogen ist. Und so war es auch. Wochen und Monate hindurch hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Er hatte keinen ruhigen Augenblick. Er schlief in Höhlen. Aber bei dem geringsten Geräusch fuhr er erschreckt auf. Auf einsamen Höfen erbettelte er sich einen Bissen Brot. Dann floh er sofort weiter aus Furcht, verraten zu werden. Und der Verfolger ließ nicht von ihm ab. Immer neue Anzeichen verrieten dem Gejagten, dass der Rächer hinter ihm her sei. Einmal war der Mörder im Schatten eines Baumes erschöpft eingeschlafen. Da erwachte er jäh in einem ungeheuren Schrecken. Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Als er die Augen aufschlug, sah er in das Gesicht seines Verfolgers. »Du bist der Mörder meines Vaters«, sagte der streng. »Warum soll ich weiter fliehen? Ich kann nicht mehr, so will ich gestehen. Ja, ich bin der Mörder deines Vaters. Nun töte du mich auch. Nun töte du auch mich, denn ich bin des Todes schuldig.« Da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Verfolgers. »Höre«, sagt er, »ich bin Christ. Und als Christ weiß ich um die Gnade der Vergebung. Ich laufe diesen langen Wochen hinter dir her, um dir das zu sagen. Ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen wollte, komm nach Hause. Lebe in Frieden. Ich habe dir vergeben.« Da schlug der Schuldige die Hände vors Gesicht und weinte. »Wie viel Qual hätte ich mir erspart, komm her, um mich zu töten. Und nun bist du mir nachgelaufen, um mir zu vergeben. Oh, wie frei und froh wird mir ums Herz. Ach, wie sinnlos war doch meine Flucht.« Und so meint manch einer, Gott wäre hinter ihm her wie ein Polizist. Und die ganze Zeit möchte er sie einholen und ihm sagen und deutlich machen, ich möchte vergeben. Aber nicht nur das. Ich möchte fortan deinen Raum ausfüllen und dich erfüllen. Denn bei mir hast du alles, was du brauchst. Wir wollen zusammen beten. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du der große und gute Hirt bist, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Alle unsere Schuld, Vater, hast du auf ihn geworfen. Und durch seine Wunden dürfen wir geheilt werden. Danke, Herr Jesus, dass du nicht im Grabe geblieben bist, sondern auferstanden bist. Und dass du heute Vergebung und Heil und Genüge anbietest. Bitte dich, Herr, dass niemand darauf verzichtet und niemand dich länger vor der Tür stehen bleiben lässt, sondern dich einlädt, ins Leben zu kommen und die Regentschaft zu übernehmen und danach zu schauen, dass alles in Ordnung ist und alles gut läuft. Amen.